Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Predigttext für unseren heutigen Sonntag hören wir und lesen wir miteinander Lukas 18, die Verse 1 bis 8. Da habe ich noch ein Einser zu viel eingefügt. 1 bis 8. Lukas 18, 1 bis 8. Er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis dafür, dass sie allezeit beten und nicht ermatten sollten. Und sprach, es war ein Richter in einer Stadt, der Gott nicht fürchtete und vor keinem Menschen sich scheute. Es war aber eine Witwe in jener Stadt, und sie kam zu ihm und sprach, schaffe mir Recht gegenüber meinem Widersacher. Und eine Zeit lang wollte er nicht. Danach aber sprach er bei sich selbst, wenn ich auch Gott nicht fürchte und vor keinem Menschen mich scheue, so will ich doch, weil diese Witwe mir Mühe macht, ihr Recht verschaffen, dass sie nicht am Ende komme und mir ins Gesicht fahre. Der Herr aber sprach, hört, was du ungerechte Richter sagt. Gott aber, sollte er das Recht seiner Auserwählten nicht ausführen, die Tag und Nacht zu ihm schreien, und sollte er es bei ihnen lange hinziehen, ich sage euch, dass er ihr Recht ohne Verzug ausführen wird. Doch wird wohl der Sohn des Menschen, wenn er kommt, Glauben finden auf der Erde. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Noch eins sehe ich gerade, ich habe gerade noch die Mitteilung gekriegt, dass Schwester Burlak kurzfristig ins Krankenhaus eingeliefert werden musste wegen Herzproblemen, dass wir auch für sie in besonderer Weise beten. Dann, liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, in unserer Reihe Was heißt Christsein? Praktisch kommen wir heute zum Thema Gebet. Ihr seht, ich habe es überschrieben, Gottes Verheißung in Anspruch nehmen. Ich muss gleich zum Anfang sagen, ich predige eigentlich eher ungern über das Thema Gebet. Nicht, weil das kein wichtiges Thema wäre, im Gegenteil, es ist sicher eines der wichtigsten Themen fürs Leben der Gotteskinder überhaupt. Aber Hand aufs Herz, wer von uns hat nicht schon ein oder mehrere gute Bücher zum Thema Gebet gelesen? Und wer hat nicht schon verschiedene gute, aufrüttelnde, motivierende Predigten zum Thema Gebet gehört? Wer von uns hat daraufhin nicht schon mehrfach den festen Entschluss gefasst, von heute an wird mein Gebetsleben ganz anders? Ab heute werde ich mir vom Teufel nicht mehr die Zeit stehlen lassen für diese wichtigste Arbeit im Reich Gottes. Ich werde seinen Einflüsterungen nicht mehr glauben, dass es gerade jetzt Wichtigeres zu tun gibt. Vermute, wenn man all die guten Vorsätze aufeinander stapeln würde, die Kinder Gottes zum Thema Gebet schon gefasst haben, es gäbe einen Turm, der höher zum Himmel hinaufreichte als der Turm zu Babel. Ich will diese guten Vorsätze nicht schlecht machen, aber wir merken dabei immer wieder, es ist leichter, dem Unkraut im Garten zu Leibe zu rücken, als der Trägheit des eigenen Herzens. Es ist leichter, den sprichwörtlichen Sack Flöhe zu hüten, als unsere Gedanken zum Gebet zusammenzuhalten. Es ist leichter, 72 Stunden nonstop in der Arbeit für den Herrn zu brennen, als eine Stunde vor ihm wirklich stille zu werden. Es fehlt uns beim Gebet vorrangig nicht am Wissen über dieses wirklich wichtige Thema, es fehlt schlicht am Tun. Es fehlt an der Treue im Gebet. Ich zeige damit nicht auf euch und sage, ihr müsst mehr beten. Ich meine uns alle. Wir alle sollten vermutlich täglich mehr beten. Und deshalb ist es mein vordringlichstes Anliegen für diese Predigt, dass Gott sie benutzt, uns tiefer ins Gebet zu führen, ganz praktisch, ganz täglich. Dass unsere Freude und Ausdauer im Gebet gestärkt wird, weit über diesen Gottesdienst hinaus. Ich habe für diesen vierten wichtigen Baustein zur Frage, was heißt Christsein praktisch, wie gesagt, das Thema gewählt, Gottes Verheißung in Anspruch nehmen. Gleich Gebet. Gottes Verheißung in Anspruch nehmen. Das zeigt uns schon, Gebet und Gottes Wort gehören untrennbar zusammen. Wahrscheinlich die spannendste Frage zum Thema Gebet ist welche? Auch die am häufigsten gestellte. Wenn man das Thema Gebet anschneidet, sei es Jugendkreis, Kreis junger Erwachsener, Bibelstunde oder sonst irgendwo, welche Frage steht beim Thema Gebet eigentlich fast immer ganz im Vordergrund? Erhört Gott Gebet? Und noch konkreter, dass Gott Gebete erhört, sollte für uns als Christen dann so allgemein eher nicht das wirkliche Thema sein, aber ganz konkret, welches Gebet erhört Gott? Ja, erhörlich beten, über dieses Thema wurden wahrscheinlich in den vergangenen Jahrzehnten hunderte Predigten gehalten. Wie bete ich so, dass Gott mein Gebet auch wirklich erhört? Welches Gebet erhört Gott? Ich bin mir ziemlich sicher, dass es keinen Christen auf dieser Welt gibt, der sich diese Frage nicht schon ein oder sogar viele Male gestellt hat. Welches Gebet erhört Gott? Und dabei ist die Antwort einfach, eigentlich ganz einfach. Das heißt, seinem Willen genau und ganz konkret das Gebet, das eine Verheißung hat. Denn in der Verheißung legt er seinen Willen für uns ja praktisch schriftlich nieder. Genau, nach seinem Willen das Gebet, das eine Verheißung hat. Und wo hat's diese Verheißung? Im Wort Gottes. Und deshalb gilt für unser Gebet exakt dasselbe wie für unser unerschütterliches Vertrauen, Thema vor zwei Sonntagen. Die Grundlage sowohl des Gebets wie auch des unerschütterlichen Vertrauens ist die unerschütterliche Zuverlässigkeit des Wortes Gottes. Unerschütterliches Vertrauen und Gebet sind eigentlich fast dasselbe. Wir könnten sagen, beten ist nichts anderes als praktisch angewandtes Vertrauen. Beten heißt, ich bringe im Gebet, ich vertraue Gott, in diesem Vertrauen nehme ich sein Wort, bring's im Gebet vor Gott und sage, und jetzt mach wahr, was du mir in deinem Wort verheißen hast. Und was tut Gott dann? Die Antwort auf diese Frage haben wir als Predigttext gehört. Genau das ist das Thema vom Gleichnis der bittenden Witwe. Mir ist eigentlich, glaube ich, erst richtig bei der Vorbereitung auf diese Predigt aufgefallen, dass es schade ist und fast schon irreführend, dass viele Bibelausgaben diesen Abschnitt überschreiben mit Gleichnis vom ungerechten Richter. Erstens kommt da so ein negativer Ton in dieses Gleichnis rein. Um den geht's natürlich irgendwo am Rande mit auch, aber nicht wirklich. Immerhin, ich habe mal alle Bibelausgaben und Übersetzungen, die ich zu Hause in meinem Bücherschrank habe, zur Hand genommen und habe mal geguckt, was haben die da eigentlich alle. Hermann Menge hat die Überschrift gewählt, Gleichnis vom gottlosen Richter und der bittenden Witwe. Einer der wenigen, der die bittende Witwe explizit dabei hat und darunter in Klammer von der Kraft des anhaltenden Gebets. Genau darum geht's. Ums anhaltende Gebet der bittenden Witwe. Die ist aktiv im Gleichnis. Der Richter ist ja eigentlich vor allem unwillig. Aber die Witwe ist ja das Vorbild in diesem Gleichnis. Die ist aktiv, die kommt zum Richter und will was? Und das ist jetzt ganz wichtig. Was will die? Ihr Recht. Genau. Sie will ihr Recht. Das heißt, sie hat für ihre Forderung eine gültige Rechtsgrundlage. Trotzdem hat der Richter keine Lust, sich ihrer Sache anzunehmen. Er vertröstet sie, er hält sie hin. Und was tut die Witwe? Die sagt jetzt nicht, habe ich halt Pech gehabt, der Richter will nicht. Die sagt auch nicht, irgendwann würde ich sich selber anders überlegen, so lange bleibe ich zu Hause und drehe Däumchen und warte auf den Tag X. Nein, die rennt dem Richter Tag für Tag die Türe ein. Die geht ihm voll auf den Senkel. Jedes Mal, wenn der Richter im Flur Schritte hört, jedes Mal, wenn es an seiner Tür klopft, zuckt er zusammen und denkt, das wird sie doch nicht schon wieder sein. Irgendwann gibt er entnervt auf und sagt, bevor die noch rabiater wird, werde ich ihr halt zu ihrem Recht verhelfen. Provokativ, aber durchaus treffend. Ich habe gesagt, ich habe mal alle meine Bibelübersetzungen im Bücherregal durchgeguckt und habe gesehen, provokativ, aber durchaus treffend überschreibt die Hoffnung für alle diesen Abschnitt, lasst Gott keine Ruhe. Lasst Gott keine Ruhe. Gott will, dass wir ihn nicht in Ruhe lassen. Wenn Gott in Ruhe gelassen werden wollte, dann wäre er im Himmel geblieben und wäre nicht in Jesus zu uns gekommen. Gott geht's wie meiner Frau. Wenn sich unsere Tochter ein paar Tage nicht gemeldet hat, dann wird sie traurig und sagt, jetzt haben wir schon so lange nichts mehr von ihr gehört. Sie freut sich jedes Mal, ich natürlich auch, wenn sie die Stimme ihrer Tochter hört. Und so freut sich Gott jedes Mal, wenn wir mit ihm reden, wenn wir unsere Gedanken auf ihn richten im Gebet, wenn wir ihn gewissermaßen belästigen. Er empfindet es nicht als Last, sondern als Freude, wenn wir mit unserer Freude, unserem Dank, aber auch mit unseren Nöten und Anliegen zu ihm kommen. Möglichst oft, möglichst rund um die Uhr. Gott freut sich aber ganz und gar nicht, wenn wir ihn in Ruhe lassen. Also beten heißt auch, Gott keine Ruhe lassen. Aber das wäre natürlich zu wenig. Allein damit, dass die Witwe dem Richter Stress macht, hat sie noch nichts gewonnen. Rein gar nichts. Denn, gehen wir mal ins Beispiel wieder hinein, wenn der ungerechte, unwillige Richter sich endlich ihren Fall vortragen lässt, was macht er dann als erstes? Der schlägt das Gesetzbuch auf, wenn er es nicht schon im Kopf hat. Der prüft, ob das Anliegen der Frau berechtigt ist, ob es eine Rechtsgrundlage für ihr Anliegen gibt, auf die sich die Frau berufen kann. Ich kann zum Beispiel auch zum Richter gehen und sagen, ich will, dass Sie mir den schönen Porsche vom Nachbar zusprechen. Und fragt der Richter, ja und wieso? Und dann sage ich, ja, weil der mir gefällt. Und der hat sowieso noch einen Golf, der braucht den Porsche nicht auch noch. In meiner Garage macht er sich viel besser. Braucht der Richter nicht mal das Gesetzbuch aufzuschlagen, der weiß auch so, für derartige Wünsche gibt es vielleicht menschliches Verständnis, aber keine Rechtsgrundlage. Deshalb schickt er mich umgehend wieder nach Hause. Und wenn ich ihn jetzt trotzdem weiter stresse wie die Witwe im Gleichnis, dann verdonnert er mich vielleicht am Ende noch zu einem Bußgeld wegen Missachtung des Gerichts. Also nur allein der Stress hilft nicht weiter. Ganz anders ist und wichtig, wenn ich eine gültige Rechtsgrundlage habe. Es gab ja immer wieder so windige Werbeaktionen. Heute sind es vielleicht weniger, denn Richter haben da mittlerweile für eine gewisse Klarheit gesorgt. Es war mal so ganz große Mode, man hat so diffuse Preisausschreiben und was weiß ich, mit gewaltigen Gewinnen versprochen. Und wenn die Leute dann gekommen sind und wollten ihren Gewinn haben, dann hieß es, ja, nur unter diesen und diesen Umständen. Das war im Ausschreiben aber nicht so gesagt. Und schließlich haben einige Leute geklagt und haben Recht gekriegt. Denn die Richter haben gesagt, wenn er das nicht so meint, dürft ihr es auch nicht so schreiben. Und wenn ihr Bedingungen habt, müsst ihr die vorher benennen. Und wenn ihr Gewinne ohne Bedingungen versprecht, müsst ihr die Gewinne auch ohne Bedingung ausschütten. Die Leute, die diese Gewinne dann eingefordert haben, hatten damit eine klare Rechtsgrundlage. Und das ist der springende Punkt. Die bittende Witwe hat eine klare Rechtsgrundlage. Das bestätigt Jesus interessanterweise nochmal ganz ausdrücklich in Vers 7. Da wendet er dann nämlich das Gleichnis geistlich für uns an und sagt, Gott aber, sollte er das Recht seiner Auserwählten nicht ausführen, die Tag und Nacht zu ihm schreien. Das Recht, wohlgemerkt, das Recht, nicht unsere Wünsche. Das ist ganz wichtig für unser Gebet. Nicht jeden Wunsch erfüllt Gott, aber seine Verheißung, jede Verheißung, denn auf die haben wir ein Recht. Und das, liebe Geschwister, ist der absolute Hammer. Gottes Kinder haben Rechte. Dieser Slogan stammt zwar aus der Welt und in seinem ursprünglichen Zusammenhang gefällt er mir nicht, denn da werden die sogenannten Kinderrechte vor allem missbraucht, um Kinder gegen ihre Eltern aufzuwiegeln. Geistlich angewandt aber ist es unglaublich gewaltig. Gottes Kinder haben Rechte. Das heißt für unser Gebet, wir kommen in unserem Gebet nicht als Bittsteller, die nun der Laune und der Willkür dessen ausgeliefert sind, an den sie sich mit ihren Bitten und Gebeten wenden. Wir haben Rechte. Und das sind Rechte, die haben wir nicht selbst erstritten. Wie sollten wir dem lebendigen Gott auch was abkämpfen? Die haben wir auch nicht mit frecher Stirn ertrotzt und eingefordert. Wie sollten wir dem allmächtigen Gott so begegnen? Nein, unser himmlischer Vater hat sie uns von sich aus, aus Liebe zu seinen Kindern gegeben. Er hat uns als seine Kinder in einen Stand erhoben, gewissermaßen in einen geistlichen Adelsstand, der einklagbare Rechte hat. Der leibeigene Bauer früher, der hatte weniger bis gar keine Rechte. Der Sklave hatte wenig bis gar keine Rechte. Aber wer im Adelsstand war, der hatte entsprechende Rechte. Und wir haben als Kinder Gottes Rechte, die uns Gott selber persönlich verliehen hat. Wobei das Wort Recht gerade hier einen ganz besonderen Inhalt und Zusammenhang hat. Der wird leider, ich habe nachgeguckt, in keiner einzigen Übersetzung, die ich hatte, die mir vorliegt, die mir bekannt ist, wirklich richtig wiedergegeben. Wahrscheinlich ist der Inhalt allen Übersetzern zu anstößig. Was ist der Zusammenhang? Direkt vorne draus geht, und ich denke, das ist wichtig, in den Versen 20 folgenden des vorausgehenden Kapitels, das Reich Gottes und der Tag des Menschensohns, die Wiederkunft Jesu. Und der Zusammenhang ist damit auch verbunden, die Verfolgung der Gemeinde Jesu in diesen letzten Tagen. Und das Unrecht, das Kinder Gottes in diesen letzten Tagen erfahren. Es klingt in Vers 3 schon ein bisschen an, denn die Witwe kommt zum Richter mit der Bitte, schaffe mir Recht gegen meine Widersacher. Das heißt, der Witwe wurde von ihren Widersachern Unrecht angetan. Und jetzt kommt sie zum Richter und bittet ihn, dass er ihr das widerfahrene Unrecht wieder gut macht. Dazu gehört natürlich auch die Bestrafung des Bösen. Wie gesagt, das klingt in Vers 3 erst an. Da steht im Griechischen, das kann man im Deutschen nicht so genau erkennen, das Verb, das Tu-Wort. Aber auch das heißt schon, jemanden rächen und jemandem Recht verschaffen. Das hat aber noch beide Bedeutungen. So auch Vers 5, wo es noch um den Richter im Gleichnis geht. In Vers 7 aber, wo es um die geistliche Anwendung geht, auf die Kinder Gottes und den himmlischen Vater, da ändert die griechische Sprache ihren Ausdruck. Die bleibt beim gleichen Wortstamm, aber jetzt steht nicht mehr das Tu-Wort, jetzt steht das Hauptwort. Und es ist deshalb wichtig, weil dieses Hauptwort ganz eindeutig nur noch die Bedeutung hat von Rache und Strafe. Das heißt, die Übersetzung, er wird seinen Kindern Recht schaffen, ist eigentlich zu allgemein, zu unkonkret, man könnte fast sagen falsch. Er wird seine Kinder sühnen, das Unrecht. Er wird für seine Kinder Rache üben an denen, die ihnen Böses getan haben. Das genau ist der explizite Inhalt, die ganz genaue Aussage. Und wie gesagt, wahrscheinlich war es den Auslegern alles etwas zu scharf, was da tatsächlich aber ganz wörtlich in der Bibel geschrieben steht. Und dabei ist, liebe Geschwister, doch so, ich sag's immer wieder, das Gericht Gottes ist ja so tröstlich, auch wenn sich die Welt gewaltig dran stößt. Aber dass Gott seinen Kindern nicht nur allgemein Recht verschafft, sondern auch, dass er das Unrecht sühnt, dass er Rache übt für das Unrecht, das seiner Gemeinde, seinem Volk und seinen Kindern geschieht, das ist ein ganz tröstlicher Gedanke. Abgesehen vom Thema Gebet gehört dieser Abschnitt damit inhaltlich auch zum anderen Wort Gottes. Die Rache ist mein, spricht der Herr. Ist ganz besonders bedeutungsvoll in diesen Tagen. Wir sehen hier den fundamentalen Unterschied zum Islam. Der Koran fordert die Muslime auf, im Namen Allahs selbst das Schwert zu ergreifen und die Ungläubigen zu töten und zu unterwerfen. Gott aber sagt seinen Kindern, wer zum Schwert greift, wird durch das Schwert umkommen. Gott verbietet seinen Kindern explizit selbst Rache zu üben. Er nimmt diese Sache an sich und sagt, die Rache ist mein. Aber im Gleichnis der bittenden Witwe sagt er nicht nur, dass er Gebete erhört, er sagt, er wird diese Rache auch tatsächlich ausüben. Ganz hart, ganz klar. Aber natürlich können wir dieses Gleichnis nicht nur auf die Situationen anwenden, wo uns Unrecht getan wurde, ich will es nun mal auch ganz deutlich so sagen, sondern natürlich gilt es ganz allgemein auch fürs Gebet. Und damit kommen wir dann auch wieder zum Gebet ganz allgemein wieder zurück. Entscheidend war, wir haben festgestellt, die Witwe hat eine Rechtsgrundlage. Und wir als Kinder Gottes haben Rechte. Das sind die Verheißungen, die Gott uns selbst in der Bibel gegeben hat. Und diese Verheißungen geben unserem Gebet eine zuverlässige, unerschütterliche Grundlage. Beten ohne Verheißung ist wie Glücksspiel. Sag ich mal so salopp, beten ohne Verheißung ist wie Glücksspiel. Ob man gewinnt oder nicht, kann man vorher nie wissen. Ob ein Gebet ohne Verheißung von Gott erhört wird oder nicht, kann man nie wissen. Erstaunlich oft antwortet Gott auch auf solche Gebete. Staune immer wieder, wie oft Gott auf solche Gebete antwortet. Und man sieht daran, wie sehr Gott sich freut, wenn Menschen sich einfach an ihn wenden und seine Hilfe suchen. Beten mit Verheißung, aber liebe Geschwister, ist wie ein garantierter Sechser im Lotto mit richtiger Zusatzzahl. Beten mit Verheißung ist wie ein richtiger Sechser im Lotto, garantiert mit Zusatzzahl. Denn Gott steht zu seinem Wort, ohne Wenn und Aber und ohne Hintertürchen. Und übrigens ohne Verfallsdatum. Neulich kam es erst wieder, da hat fast einer seinen Sechser im Lotto verschlafen. Kam erst kurz vor Ablauf der Frist, hat er noch gemerkt, dass er ja auch noch einen Lottoschein hat. Gottes Verheißungen haben kein Verfallsdatum. Man darf auch ohne Verheißung beten. Wir haben mindestens ein Gebet von Jesus in der Bibel, das ohne Verheißung war. Ist mir selber auch erst in der Vorbereitung jetzt aufgefallen. Wir haben mindestens ein Gebet in der Bibel von Jesus selber. Jesus hat ein Gebet gesprochen, das kennen wir alle. Genau. Das Gebet Jesu im Garten Gethsemane. Vater, wenn's möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Matthäus 26, 39. Jesus hatte keine Verheißung, dass dieser Kelch an ihm vorübergehen wird. Im Gegenteil. Er wusste eigentlich, dass es seine Sendung war, diesen Kelch zu trinken und für uns am Kreuz zu sterben. Trotzdem hat er diese Bitte vor den Vater gebracht. Warum konnte er das? Warum durfte er das? Weil er nicht nur wahrer Gott, sondern auch wahrer Mensch war. Und weil er als wahrer Mensch in dieser Stunde den Schrecken des Todes vor Augen auch in Todesangst gefallen ist. Und seine Verzweiflung, seine Angst sich auch in diesem Gebet zum Ausdruck gekommen ist. Aber ganz wichtig ist in solchen Fällen für ein Gebet ohne konkrete Verheißung. Jesus leitet diese Bitte ein, wenn es möglich ist. Jesus schmeißt sich nicht wie ein kleines Kind, und es ist nicht übertrieben, liebe Geschwister, es gibt heute im schwärmerischen Christentum Leute, die beten genauso, sogar zum Teil sprichwörtlich. Ich habe es von Leuten gelesen, haben sich auf den Boden geworfen, brüsten sich sogar noch damit, gestrampelt wie ein kleines Kind und gebetet und geschrien, Herr, ich will. Gebet ohne Verheißung eingefordert. Solche Gebete sind wahnsinnig gefährlich. Denn gerade der Mann, an den ich denke, der hat bekommen, was er wollte. Aber es war nicht von Gott. Wenn der Mensch so betet, dann kommt sehr schnell ein anderer, der solche Gebete erhört. Also, Gebet ohne Verheißung, Jesus leitet es ein, wenn es möglich ist. Das heißt, wenn es in deinen Heilsplan passt, wenn es in deinen guten Plan für mein Leben und für unsere Gemeinde passt, wenn es möglich ist, dann. Und Jesus hat die Bitte abgeschlossen, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Luther hat übersetzt, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und so beten wir es auch jeden Sonntag im Vater unser, dein Wille geschehe im Himmel wie auf Erden. Also das heißt, auch wenn wir keine Verheißung haben, dürfen wir beten. Aber so, dass wir Gott nicht nötigen wollen. Nicht wie wir wollen, sondern wie der Vater will. Das geht dann ungefähr nach dem Motto, Herr, wirke du, wie es dir gefällt. Da ist die Not. Ich hätte natürlich auch schon etliche feine Vorschläge, wie du es am besten hinkriegen könntest. Und vor allem den Zeitpunkt, wann du helfen solltest, der steht mir sowieso schon ganz klar vor Augen, am besten vorgestern. Lieber Herr, aber ich weiß, du machst das noch viel besser, als ich mir es überhaupt ausdenken kann. Und deshalb will ich dich mit meinen Vorschlägen auch nicht weiter belästigen. Nimm du dich der Sache an, wie du willst, und lass mich vertrauensvoll warten. Soweit wir aber auf der Grundlage der Verheißungen der Bibel beten, haben wir hundertprozentige Erhörungsgewissheit. Wir können zu 100% sicher sein, dass Gott diese Gebete erhört. Wann er sie erhört und wie er sie erhört, ist seine Sache. Und wir haben ja unzählige dieser Verheißungen. Rufe mich an in der Not. Bittet, so wird euch gegeben. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. So will ich euch erquicken. Und viele, 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 viele andere mehr. Und wenn wir all diese Verheißungen tagtäglich in Anspruch nehmen, dann geht es nicht um die Menge der Worte, sondern um die innere Haltung. Auch das ist ganz wichtig. Es geht um die Frage, stehe ich mit meinem Leben gewissermaßen rund um die Uhr in einer inneren Gebetshaltung vor Gott? Ist mein Herz, sind meine Gedanken auf ihn ausgerichtet? In allem, was ich tue, dass ich jederzeit mit seiner Hilfe rechne. Das heißt, betet ohne Unterlass. Kommt nicht auf die Anzahl der Worte an, sondern darauf, in einer unablässigen inneren Gebetshaltung vor Gott zu stehen. Unablässig rund um die Uhr Jesus in meinen Alltag mit hineinzunehmen und zu sagen, Herr, sei du jetzt dabei. In den ganzen kleinen täglichen Dingen des Lebens und auch in den großen Entscheidungen. Christsein heißt ja mit Jesus leben. Und deshalb nehme ich Jesus rund um die Uhr am besten in jede Situation, in jede Herausforderung mit hinein. Die Väter haben gesagt, die Vielgeschäftigen fürchtet der Teufel nicht, aber die Beter. Ein ganz wichtiges Wort, gerade in dieser Zeit, wo auch in christlichen Gemeinden so viel Remi-Demi, so viel Vielgeschäftigkeit oft herrscht. Wir sollen nicht faul sein. Ganz gewiss nicht im Reich Gottes. Aber es ist ganz wichtig, die Vielgeschäftigen fürchtet der Teufel nicht. Denn das, was wir aus unserer eigenen Kraft schaffen, das kratzt ihn nicht. Aber die Beter, denn wenn Gottes Arm sich rührt, dann wird's für den Teufel eng. Wir haben es als Schriftlesung gehört, den Kampf Israels gegen die Amalekiter. Unten kämpft Josua, oben betet Mose. Die Entscheidung fiel nicht unten beim kämpfenden Josua, sowohl der auch kämpfen musste. Die Bibel ist da ganz realistisch, gell? In irgendeiner Fantasy-Story wäre so, da stünde nur oben der Mose und unten würden die feindlichen Heere tot umfallen. In der Bibel ist anders. Ich sage immer wieder, wir sind dabei. Gott nimmt uns mit in sein Handeln hinein. Aber unten, wo wir handeln, da wird nicht die entscheidende Schlacht geschlagen. Da wird nicht der Sieg errungen. Der Sieg wird im Gebet errungen. Durch Gottes Eingreifen. Spurgeon sagte zum Thema Gebet, das Gebet öffnet die Tür zu den Schätzen Gottes und schließt die Pforten der Hölle. Das Gebet öffnet die Tür zu den Schätzen Gottes. Das Gebet ist ein 100% sicherer, passender Schlüssel, sind wir wieder bei den Verheißungen. Die Verheißungen, das sind ja die riesigen, unendlichen Schätze Gottes. Und das Gebet ist der Schlüssel, mit dem wir diese Tür zuverlässig öffnen. Und es schließt die Pforten der Hölle. Und das ist in diesen unseren Tagen wichtiger als jemals zuvor. Denn die Pforten der Hölle, liebe Geschwister, sind in diesen Tagen weit, weit offen. Und die Bibel sagt uns, sie werden von Tag zu Tag und von Jahr zu Jahr weiter geöffnet werden. Und wir sehen es an allen Ecken und Enden. Ich will gar nicht weiter darauf eingehen, aber wer die Augen aufmacht, sieht es an allen Ecken und Enden in Kirche, Gesellschaft, Politik, wie sich die Pforten der Hölle öffnen. Und umso wichtiger ist unser Gebet. Denn es schließt mindestens für unser Leben und für unsere Gemeinde die Pforten der Hölle wieder zu. Das Gebet öffnet die Tür zu den Schätzen Gottes und schließt die Pforten der Hölle. Und ich bitte euch, lasst auch betet auch ihr jeden Tag, dass Gott um seine Gemeinde, um jedes einzelne seiner Kinder hier in der Eichenau die Pforten der Hölle zuschließt und das Böse draußen hält. Dass er nicht Unruhe, Unfrieden, alles mögliche andere stiften darf, sondern dass seine Gemeinde ein geschützter Raum der Liebe und des Friedens und der Barmherzigkeit und der Wahrhaftigkeit ist, wo ein Licht ausgehen kann in die Finsternis dieser Welt. Es ist jeden Tag wichtig und es wird jeden Tag noch wichtiger. Deshalb kann ich immer auch wieder nur sagen, lasst uns eine betende Gemeinde sein. Ich bin dankbar, dass wir das in hohem Maße schon sind, aber es kann nicht schaden, wenn wir das noch mehr werden. Und ich kann bei dieser Gelegenheit immer wieder auch nur herzlich zu unseren Gebetsabenden einladen. Wir ziehen die nicht unnötig in die Länge. Manchmal sind wir schon 7:45 fertig. Wir tauschen unsere persönlichen Anliegen aus und die Anliegen der Gemeinde, auch im Blick auf Politik und Gesellschaft. Und dann bringen wir die Dinge kurz und knackig vor den Herrn. 5- bis 10-minütige Gebete sind selten. Die kommen nie vor. Wir sollen ja auch nicht viel blabbern und viele Worte machen wie die Heiden. Also nochmal ganz herzliche Einladung dazu auch. Und dann beten wir natürlich regelmäßig auch zu Hause. Eine Hilfe kann, ich weiß nicht, ob ich schon mal gezeigt habe, auch ein Gebetstagebuch sein. Dieses Gebetstagebuch begleitet mich schon seit 1983. Das kann aber sonst irgendein x-beliebiger Schnellhefter oder Ordner sein, wo man die Blätter Papier sammelt, wo man die Gebetsanliegen draufschreibt. Halte ich für ganz hilfreich. Unser Gedächtnis, meins ist sowieso extrem schlecht, aber auch gute Gedächtnisse verlieren mit der Zeit. Und es ist wichtig, auch für ein regelmäßiges Gebet aufzuschreiben, welche Anliegen will ich eigentlich vor den Herrn bringen. Was hat mir der Herr fürs Gebet aufs Herz gelegt? Welche Menschen, welche Anliegen für die Gemeinde? Und da können wir diese Blätter im Laufe der Zeit ablegen. Denn dass wir Jesus in den Alltag mit hineinnehmen im Gebet, ist eine Sache, dass wir uns bestimmte Anliegen aber auch notieren und festhalten, wie Gott konkret auf Gebete geantwortet hat. Das ist was anderes und auch sehr wichtig. Dann können wir uns nämlich auch rückblickend immer wieder vor Augen halten, wie hat Gott gehandelt und wie hat Gott Gebet erhört. Und das ist rückblickend oft eine ganz gewaltige Ermutigung, wenn wir dann rückblickend nachsehen können im Gebetstagebuch oder wie wir es gefasst haben und sagen können, da und da und da und da, habe ich ja gar nicht mehr dran gedacht, Mensch, hat Gott damals schon vor 20 Jahren, vor 15 Jahren, vor 8 Jahren so auf meine Gebete geantwortet, eingegriffen, bewahrt. Und wenn wir unsere Anliegen aufschreiben, hilft uns das auch, dran zu bleiben. Und das wünsche ich uns, dass wir dranbleiben am Gebet und Gottes gewaltiges Handeln auf vielfache Weise erleben in unserem Leben und in unserer Gemeinde. Amen.